Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.
Ja, das ist Bern einfach vom 24. Juli 2024 in Bern. Dominik Feusi in der Ostschweiz, der Stefan Milius. Hoi Stefan.
Hoi Dominik.
Ja, wir müssen noch nachliefern, weil eine These von dir ist bestätigt worden, dass eigentlich fast niemand über die RKI-Files berichtet, die gestern rausgelassen worden sind von einer Journalistin. Wir haben bei Bern einfach darüber geredet. Wir müssen nachliefern, weil es nicht alle haben es verschwiegen, aber viele haben es verschwiegen. Geschrieben darüber hat Watson, es hat denzez.ch hat darüber geschrieben, also die Online-Ausgabe, die Weltwoche und natürlich den Nebelspalter. Überrascht dich das als unser Medienexperte?
Nein, es ist eigentlich das Bild, das ich erwartet habe. Es gibt die Medien, die nicht darüber schreiben, die darum herumgehen. SRF beispielsweise stellt sich wahrscheinlich immer noch auf den Standpunkt, RKI ist Deutschland und mit Deutschland hat man nichts zu tun. Und genau. Dann gibt es einzelne Medien, die darüber schreiben. Du sagst das richtig. Ich will nicht den Jammer vom Dienst spielen, aber es ist nicht die allergrößte Zufriedenheit auch mit den Medien, die darüber berichten. Ich finde es gut, dass einige aufgenommen haben. Watson zum Beispiel. Watson tut aber einfach die ganze Vorgeschichte von diesen Corona-Leaks aufdröseln in einem sehr, sehr langen Text, wo wahrscheinlich gar niemand liest, mit der ganzen Vorgeschichte von wegen, wie es freigeklagt worden sind etc. Und geht aus meiner Sicht nicht so richtig auf den Punkt ein, was eben erwiesen ist, dass die Wissenschaft der Politik gefolgt ist. Die NZZ nimmt den Punkt auf, dass man ja die Behauptung, es sei eine Pandemie der Ungeimpften gross gespielt hat in dieser Zeit. Das wird durch die Papiere eben auch wieder leid, dass das nicht eine Pandemie der Ungeimpften war. Und sie geht dieser Frage isoliert nach, finde ich verdienstvoll. Aber fehlt mir also ein bisschen der Grundsatz, die Grundsatzfeststellung, dass das eigentlich wirklich ein Skandal ist, wenn so wissenschaftliche Institute sich einfach der Politik ausliefern. Aber unterm Strich sicher schön, dass die Leaks jetzt nicht einfach völlig totgeschwiegen werden.
Mhm. Ich muss, und ich gebe zu, aus persönlicher Betroffenheit noch ein Medium erwähnen, nämlich Tamedia. Oder ich habe ja damals während der Pandemie bei Tamedia geschafft, ich habe mitbekommen, oder wie man ja bei Tamedia, insbesondere ein sogenannter Datenjournalist, jeder, aber wirklich jeder Furz zu dem Thema gross gespielt hat, oder? Und noch jetzt, sobald irgendwo in einem Abwasser ein halber Virus entdeckt wird oder irgendein ein Abbauprodukt, kommt das gross bei Tamedia raus und den Blättern. Und ja, jetzt Schweigen im Walde, das fällt mir halt schon auf. Und wenn ein Medium von mir aus damals da auch sehr viele Klicks generiert hat, muss man ja sagen, dann sollte man ja eigentlich auch jetzt das mindestens ähnlich gross spielen, aber das geht halt nicht, wenn man gewisse ein Vorverständnis hat, das nicht irgendwie durchgeschüttelt werden durch irgendwelche Dokumente, die schwarz auf weiß sind und etwas anderes sagen, oder?
Also nicht schaden würde Journalisten vielleicht auch einen Blick über Grenzen nach Deutschland. Die sind natürlich direkter betroffen, weil es um ihre Regierung, um ihre Ministerien geht. Aber dort wird das wirklich sehr deutlich beim Namen genannt. Die Welt schreibt von einer Einmischung von der Politik. Mhm. Bild, wo natürlich gern knackige Schlagzeilen haben. Aber die Deutlichkeit, Corona-Experten wussten, dass die Regierung lügt und schwiegen. Und in dem Satz liegt die ganze Story. Und man würde jetzt meinen, dass man sich auf das eigentlich stürzt. Also die Regierung lügt. Und die Wissenschaftler folgen den Lügen. Das ist ja die grosse Story. Und wenn man jetzt einfach irgendwie ein bisschen Einzelfälle rauszupft und die untersucht, stimmt es nicht, das ist durchaus legitim, aber erzählt eben nicht die ganze Geschichte. In Deutschland wird es ganz klar höher gespielt.
Ja, wir haben sicher noch Nachholbedarf in der Schweiz. Wir gehen zum nächsten Thema. Ja, ich habe mich schon gefragt, wo eigentlich die Klimakleber sind. Heute sind sie wieder da. Sie haben eine Zufahrtsstrasse zum Flughafen blockiert. Und zwar nur ganz kurz. Sie sind ja nur das Dritte gewesen. Die Bewegung, man hat das Gefühl, sie schafft es nicht, irgendwie neue Leute zu rekrutieren, weil es sind bekannte Gesichter. Unter anderem unser Lieblingsklimakleber, der Max Vögtli, ist wieder im Land. Hast du das auch gelesen?
Ja, ich habe es gelesen und ich habe es vor allem gesehen. Auf now.ch sieht man den Herr Vögtli, den Max Vögtli mit dem Gemälde Warnschiele, den er da anhat, damit er ja nicht noch überfahren wird aus Versehen. Er klebt da wieder effektvoll um ihn herum. 5 Polizisten, die sich bemühen, um ihn wieder vom Boden wegzubringen. Ein herrliches Bild.
Immerhin.
Er ist immer noch unterbeschäftigt. Ganz herzig an der ganzen Geschichte, finde ich. Es hat hat gestern schon gemunkelt, da käme etwas auf uns zu. Und die Klimakleber, die geben sich jetzt langsam so einen globalisierten Anstrich. Sie haben also Aktionen quer durch die Welt angekündigt. Kanada ist irgendetwas am Tun, Großbritannien, Deutschland, Spanien. Also sie verkaufen sich so als Teil von einem weltumspannenden Konglomerat. Aber wenn du jetzt eben auf die Schweiz schaust, mit einem Zufahrtsströssli, wo man in 5 Minuten wieder geräumt hat, ich weiss nicht, wie es in Kanada aussieht, dort sind die Strassen noch breiter, ist noch schwieriger. Es tönt ein bisschen nach mehr, als es wirklich ist, glaube ich.
Ja, also du tust es wieder völlig abspielen. Der Raphael Völlmi, das ist offenbar ein Sprecher von den Klimakleber, die sich auch jetzt nicht mehr Renovate nennen, weil sie gemerkt haben, dass wir seit 20 Jahren ein Gebäudeprogramm haben, wo die Häuser renovieren. Jetzt heisst es Drop Fossil Subsidies. Und der sagt, also, es ist ein internationaler Aufstand gegen die fossilen Brennstoffe, sowohl hier in der Schweiz, aber auch in 9 anderen Ländern. 9 Länder von wie viele Länder gibt es? Irgendwie 190, 200. Also das ist etwa 5% der Länder. Ich finde auch, macht der Aufstand vor allem auch zum Beispiel in China oder in Russland unbedingt, oder? Der internationale Aufstand, das ist wirklich, wirklich toll. Und dann fragt now.ch ganz herzig, wie konnte der Protest heute Morgen so schnell aufgelöst werden? Und dann sagt die Sprecherin vom Flughafen, ja, man sei halt darauf vorbereitet gewesen. Man hätte mögliche Reaktionsfelder und verschiedene Szenarien und so weiter. Ich habe dann auch noch, es ist dann noch eine Umfrage. Hast du generell Sympathien für Aktionen von Klimaaktivisten? Hast du das auch ausgefüllt, oder?
Nein, aber jetzt sofort, wenn du das sagst, mache ich das selbstverständlich. Ja, meine Sympathien sind grenzenlos. Hoppla, 96% Nein besitzt. Genau. Man weiss nicht, viele Leute das teilgenommen haben, aber es tönt nicht so gut. Ja.
Es tönt überhaupt nicht gut. Vielleicht nur noch schnell, oder wie absurd das kann sein, die ganze Klimageschichte, das ist heute noch ein Gastkommentar in der NZZ, wo sagt, oder mit diesen Emissionszertifikaten gibt es jetzt einen Handel so mit Drittweltländern und der führt zu absurden Sachen. Also das sind einfach so irgendwie Länder, die viel CO2 rausblasen, gehen dann auf Afrika und kaufen Emissionszertifikate, wo man dann durch irgendwelche Wälder schützen und dann dürfen die in diesen Wäldern niemand mehr wohnen. Und was macht man dann? Man tut indigene Völker vertreiben aus diesen Wäldern. Das ist ein Beispiel aus Tansania, wo dort das Langen und Breiten erklärt wird. Da sieht man, wie komplett irr das ist. Oder irgendwie, also das ist ja, ja. Das nur noch so eine Randbemerkung. Irgendwie, wie die Klimakleber offenbar gleich noch weitermachen. Ich habe schon gedacht, ich habe eigentlich schon ein bisschen Angst gehabt. Es könnte vorbei sein mit denen.
Ja, es wäre eigentlich nicht ganz unlogisch, weil der durchschlagende Erfolg hat sich bis jetzt nicht eingestellt. Also die gehen offenbar nach dem Vorsatz, wenn ich etwas falsch mache, mache ich einfach noch mehr davon und irgendwann wird es schon klappen. Es beruhigt mich aber, dass eine Zufahrtsstrasse jetzt einfach betroffen war. Wir haben auch schon Fälle gehabt, wo die einfach mal schnell auf Flugfelder gekommen sind. Mhm. Und dann habe ich mir als gelegentlicher Flugpassagier habe ich mir schon Gedanken gemacht, ich muss mich halb auszeichnen bei der Kontrolle, bevor ich im Flieger besteigen kann. Aber offensichtlich reicht irgendeine dicke Schere, irgendein Garten Gerät, um auf ein Flugfeld zu kommen und solange es auf der Zufahrtsstraße bleibt, ist mir es eigentlich wurscht, aber das andere finde ich eher beunruhigend.
Gut, das macht der Max Vöckli nicht, weil er gerne selber in die Ferien fliegt. Letztes Jahr ist er, ich glaube, auf Mexiko geflogen. Seither sagen wir ihm da bei Bern einfach nur den Langstrecken-Max. Wo er noch dieses Jahr in der Ferien war, hat er geheim gehalten. Bitte um sachdienliche Hinweise. Oder auch er selber, berneinfach@nebelspalter.ch. Bitte seine Ferienpläne uns mitteilen. Die tun wir dann, wir machen das Rating. Wir machen das ein sogenanntes Klimakleber-Rating. Und wir hoffen natürlich, dass der Max Vöckli da gute Karten hat. Gute Karten ist ein gutes Stichwort. Es ist ein riesiger Skandal in Dachsen im Kanton Zürich. Ich muss zugeben, ich habe nicht gewusst, dass es eine Gemeinde gibt, die Dachsen heisst und im Kanton Zürich liegt. Und ich habe auch nicht gewusst, dass die ein Hallenbad haben. Und in diesem Hallenbad spielen sich unglaubliche Skandale ab. Ja, du hast das genauer angeschaut.
Es ist, glaube ich, ein Freibad, wenn ich den Bildern da oft traue sogar. Im Moment kann man ja auch gerade ausnahmsweise mal in dem Sommer ins Freibad gehen. Ich habe Dachsen auch nicht gekannt. Wer ich auch nicht gekannt habe, ist die feministische Streikbande Schaffhausen. Die ist
genau,
auch
Kino. Gewesen.
Genau, ja. Und jetzt ist es so, dass in dieser Bade offensichtlich Spiel ausgeliehen werden können, damit man da ein Brettspiel oder ein Kartenspiel auf dem Badtüchli spielen kann. Und die feministische Streikbande Schaffhausen hat sich für ihre anstrengende Arbeit offenbar bei einem erfrischenden Bad abkühlen wollen und sind dort auf ein Spiel Spiel, auf ein Schweizer Kartenspiel namens Tichu, oder wie auch immer man das spricht, gestoßen. Übrigens von einem der legendärsten Schweizer Spieleentwickler, Urs Hostetler, vor, Achtung, 33 Jahre entwickelt worden. Und in dem Kartenspiel werden Personen abgebildet und die feministische Streikband Schaffhausen hat Schnappatmung bekommen, die das Spiel ausprobieren wollten, weil dort innen sind zeichnete Chinesen abgebildet, die aus ihrer Sicht zu gel sind. Die sind also zu gelb dargestellt, das ginge gar nicht. Ja. Und sie haben dann bei den Badebetreibern sofort verlangt, dass man das Kartenspiel aus dieser Bade verbannt. Und das ist eigentlich fast die schlimmste Nachricht bei dem ganzen Wahnsinn. Mhm. Die Badi hat das auch sofort gemacht. Also nach 33 Jahren haben sie gefunden, das Spiel hat da nichts mehr verloren. Der Urs Hostetter, der Spieleerfinder selber, hat dann auch noch Stellung genommen auf 20 Minuten. Er sagt, ja, logisch ist das überzeichnet. Wie in jedem Kinderbuch, wie in jedem Spiel sind halt irgendwelche äußerlichen Kriterien überzeichnet. Wir Weissen sind ja auch nicht komplett weiss wie ein Blatt Papier übrigens. Es hat in dem Spiel sogar einen Shot, der mit pinker Hautfarbe dargestellt wird. Aber über das hat sich lustigerweise bisher niemand beschwert. Aber es ist wieder mal ein grosser Erfolg für die antirassistische Front, dass da jetzt das Spiel aus dem Freibad Dachsen verschwunden ist.
Und zwar nach 33 Jahren. Man muss sich vorstellen, ganze Generationen von Dachsnerinnen und Dachsner sind da rassistisch fehlgeleitet worden. Also das muss man jetzt einfach mal sehen. 33 schlimme Sommer lang sind alles, das ist ein Nazi-Buddy eigentlich, muss man sagen, oder? Und das ist schon sehr, sehr schlimm. Es hat einen Besuch aus Schaffhausen gebraucht, oder? Muss man sagen, das ist eben die schweizerische Personenfreizügigkeit. Dass die Schaffhauserinnen, wahrscheinlich innen mit Stern und Strich unten dran, die Streikbande, ich weiß gar nicht, dürfen dort Männer dabei sein? Dürfen dort zum Beispiel der Max Vöckli dort dabei sein? Er hat zwar keine Zeit, er ist nicht weiter von mir weg festgeklebt auf der Zufallsstrasse, aber trotzdem, ich meine, die sind jetzt gekommen und haben jetzt Dachsen erlöst. Typisch, oder? Zürich ist natürlich ein rassistischer Hotspot. Dachsen ist auch so auf dem Land, oder? Da hat typisch, da hat die SVP wahrscheinlich viele Wählerinnen und Unnen und Strich Sternli-Wähler. Also es ist eine riesige Story. Und ich muss zugeben, ich habe das Spiel auch daheim. Es ist ziemlich kompliziert, das Spiel. Also ich muss wirklich sagen, es ist aber cool, wenn man es einmal hat. Mein Problem war immer, dass ich der Einzige war, der die Regler kennt hat und nie jemanden gefunden hat, der das bei mir gespielt hat. Aber es ist ein gutes Spiel. Und eben, du hast gesagt, der Urs Hostetler ist wirklich ein legendärer Spielerfinder, der es immer so gut bereicht. So ein bisschen die Mischung von Glückskomponenten und Strategiekomponenten, das hat mir immer, seine Sachen haben mir immer gefallen. Das wahrscheinlich sind die Streikkollektiv von Schaffhausen, es ist wahrscheinlich viel zu kompliziert für die und darum haben sie sich einfach triggert gefühlt und das sofort gemacht. Und wie du gesagt hast, das Tragische ist, dass die Buddy das macht. Wie kommen die drauf, den hergelaufenen Leuten aus Schaffhausen einfach den Wunsch zu erfüllen und das Spiel zu entsorgen? Das ist die grosse Frage. Auch da sachdienliche Hinweise von Dachsnerinnen und Dachsner. Und bitte dünnt das Spiel wieder an, nur schon wegen dem Shot, oder? Ehrlich? Also.
Ja, ich kaufe es jetzt vermutlich auch. Übrigens, es gibt auch da eine Umfrage auf 20 Minuten. Und es
scheint ich noch nicht gemacht.
Ja, es ist, glaube ich, kein breiter Bevölkerungsaufstand. Im Moment sagen 2% der Leute, ja, so Stereotypen sind problematisch, da sollte man sich durchaus Gedanken machen. Und 77% finden, jetzt haben wir aber voll den Sockenschuss, das ist doch einfach nur ein Kartenspiel. Also immerhin, irgendwo, der gesunde Menschenverstand spielt manchmal wenigstens in den Umfragetools der Zeitungen.
Also, das ist ja ein altes Wort. Die veröffentlichte Meinung ist nicht die öffentliche Meinung. Müssen vor allem Politiker innen und aussen sich merken, dass man sich nicht fehlleiten lassen von so kleinen Trüppli wie eben der Streikbande. Wir wünschen der Streikbande noch einen schönen Sommer und dass sie in Schaffhausen nie nicht gestört werden von irgendwelchen Chinesen, Gälen und weniger Gälen. Ja. Dann müssen wir noch mal zu Watson. Ist ja eigentlich lustig, wie sie die Geschichte weiterdrehen. Das ist eine Disziplin, die wir Journalisten kennen, in der Sommerflaute. Geschichten weiterdrehen. Sie machen eine Story daraus, aus einem angeblichen Krach zwischen der SRG und der Stadt Zürich. Wer sagt die Wahrheit im Streit um das ESC aus? Und das ist doch verdienstvoll. Es muss im Journalismus doch immer um die Wahrheit gehen. Was kommt raus dort? Was ist die Wahrheit?
Also ich habe soeben jedes Interesse an dem Thema verloren, weil es hat keine Umfrage. Ich finde das skandalös. Ich kann nicht einmal meine Meinung abgeben. Genau. Also es geht darum, dass die Zürcher das immer noch nicht ganz verdaut haben, dass der ESC nicht so reinkommt. Und eine grosse Rolle dabei spielt eben die SRG, die da federführend ist. Und die SRG hat immer gesagt quasi, ja, die finanzielle Entlastung bei den anderen Städten sei eben höher gewesen, als sie von Zürich aus sich gestellt worden ist. Und das spielt natürlich eine grosse Rolle, wie viel Geld das da fließt. Und Zürcher steht sich auf den Standpunkt, nein, der Knackpunkt war, dass bei ihnen ein Referendum gegen die Kredit für den ESC gelaufen ist oder angedroht worden ist. Und damit das Geld natürlich ungewiss gewesen. Also die SRG hat quasi wie aus Vorsichtsgründen gefunden, nein, wir gehen nicht auf Zürich, weil da läuft ein Referendum. Die SRG wiederum sagt, nein, das hat bei dieser Bewertung überhaupt keine Rolle gespielt. Wir wissen nicht, wer die Wahrheit sagt. Tatsache ist aber übrigens, die EDU hat, soviel ich weiss, jeder Stadt, wo der ESC hätte stattfinden können, so Referenden in Aussicht gestellt. Also das kann eigentlich nicht so der Punkt sein, weil das hätte überall droht. Aber irgendwie sind die Zürcher einfach immer noch wahnsinnig beleidigt, dass sie da mal übergangen worden sind.
Ja, das hat halt vielleicht auch mit den Zürcher zu tun. Ich bin noch über einen Abschnitt gestolpert, dass bei dem Auswahlprozess und überhaupt bei dieser Arbeit, die die SRG jetzt macht, hat die SRG die Hilfe genommen von den Wirtschaftsprüfern von PricewaterhouseCoopers. Der wird den Prozess begleiten, aber die SRG betont, dass die Wirtschaftsprüfer nicht in die Auswahl der Städte involviert waren. Man fragt sich, was denn überhaupt die PwC-Experten machen. Das gibt aber die SRG offenbar nicht bekannt. Ich meine, wir wissen alle, die Wirtschaftsprüfer, die machen vor allem PowerPoint-Folien und dann die für 3'000 Franken pro Kopf, also pro Wirtschaftsprüfer und Tag verkaufen. Das ist ein Business, das ich bis heute nicht checke, warum, dass man denen immer wieder Aufträge gibt. Und bei der SRG gibt es ja können die Wirtschaftsprüfer eh nichts prüfen, weil die sagen ja sowieso immer, sie müssen nur noch sparen und sind so arme und so. Ich glaube, das führt absolut zu nichts. Kannst du dir vorstellen, was man da, ja, wieso man da noch auswärtige Hilfe braucht?
Ich glaube, das ist so ein Reflex. Die externe Berater, wie du richtig sagst, die bringt man einfach irgendwie nicht weg. Und wenn du selber nicht mehr recht weißt, entweder wo mit dem Geld oder wenn du nicht weißt, wie dein Entscheid, den du schon im Kopf hast, willst du begründen, dann lässt du halt ein paar Leute mit Krawatten, du magst schon Krawatten, ich weiss, mit Krawatten einfliegen, die dann beraten. Ganz hübsch finde ich übrigens auch noch den Passus da. Es sei eben bei der Bewertung von diesen Bewerbungen auch um Motivation gegangen. Also es müsse spürbare Motivation in einer Bewerbung gelegen sein, damit sie positiv beantwortet wird. Und Watson vermutet, es könnte der Nachteil gewesen sein, dass die Stadt Zürich ihre Bewerbung am letzten Tag von der Frist eingereicht hat. Jetzt fragst du natürlich, für wen hast du überhaupt eine Frist, wenn du nicht auch am letzten Tag von der Frist einreichst. Aber es klingt so im Sinn von, ach komm, schick doch das eigentlich auch noch ab, morgen ist fertig. Und dann sind sie offenbar die Letzten gewesen. Und vielleicht hat man bei der SRG gefunden, nein, das sind die Letzten und die anderen sind schneller gewesen, dann geben wir denen jetzt die Schuhe.
Ja, jemand anderer hat auch externe Berater, da sind wir ganz sicher. Das ist Kamala Harris. Die hat ihre erste Rede gehalten als potenzielle Präsidentschaftskandidatin. Das heisst, sie hat delegierte Stimmen zusammen. Die Rede, die wird jetzt überschwänglich abgefeiert in amerikanischen linken Medien, in anderen Medien, aber auch in der Schweiz. Oder? Und 20 Minuten hat Experten präsentiert, zwei Experten, die sagen, diese Rede die hat uns überzeugt, das Charisma und Euphorie hat sie können mobilisieren. Das ist einerseits der Stefan Werra, er ist Experte für Körpersprache. Und er hat ein Buch geschrieben, «Die Körpersprache der Mächtigen». Also dann, und dort kommt Kamala Harris schon vor in diesem Buch. Oder? Das ist wahnsinnig toll. Dann der Guido Weber, er ist Experte für den US-Wahlkampf, noch nie gehört. Tut mir leid, Herr Weber. Und auch er sagt, oder, das sei eine wunderbare Rede gewesen. Die Fehler von ihr sind, dass sie mit dem Teleprompter geredet hat, dass sie mit den Arm gerudert hat und irgendwie in eine falsche Richtung muss sie noch irgendwie geredet haben oder so. Aber sie sind, das ist allen klar, in den Fußstapfen vom Herrn Obama. Ja, wie kommt das bei dir an?
Also man kann bei 20 Minuten sogar die Wahlkampfrede in voller Länge nachschauen. Ich habe das noch nicht gemacht und werde ich mir jetzt sicher kein Urteil über diese Rede erlauben. Wobei ich muss auch sagen, wenn du nach den beiden dran bist mit Reden, dann kannst du eigentlich noch positiv auffallen. Das muss man auch sagen. Ich habe aber gestern ein Interview mit einem deutsch-amerikanischen Autor, der sich schon lange mit der Frau Harris auseinandersetzt. Und ich habe ihn das auch gefragt, weil irgendwo habe ich gelesen, die amerikanischen Show-Sternchen, Prominente, die sind ganz begeistert von der Kamala Harris. Und irgendein so ein Sternchen hat gesagt, sie werde in der Debatte gegen den Trump mit dem Trump den Boden aufwischen. Sie sei so gut. Und ich habe den deutsch-amerikanischen Autor gefragt, ist die Frau wirklich so eine wahnsinnige Debattierkünstlerin? Und er hat dann wirklich relativ laut in den Hörer gelacht und gesagt, das ist völlig ein Unsinn. Sie hat vom Teleprompter abgelesen, das kann sie, aber sonst sei sie wirklich peinlich. Und er hat mir dann ein Beispiel geschickt. Und jetzt musst du das geben. Es ist ein reales Beispiel. Zum Ukraine-Konflikt hat Kamala Harris ziemlich wortwörtlich gesagt, die Ukraine ist ein Land in Europa, es ist ein sehr kleines Land. Russland ist ein Nachbarland, Russland ist viel grösser und mächtiger. Die Ukraine ist in Russland einmarschiert und das ist nicht richtig so. Und sie hat nicht in einem Kindergarten geredet, sondern es war eine politische Rede, eine aussenpolitische Rede. Und sie hat sinngemäss wirklich das so gesagt, wie wenn du aus einem Fünfjährigen würdest daheim erklären. Und das hätte bei mir auch ein bisschen Zweifel in einer Redekunst geweckt. Aber wenn man einen Teleprompter und eben die berühmte externe Berater zur Seite stellst, dann kann es natürlich klappen.
Gut, ich glaube, das ist ja noch oft so auf der linken Seite, dass sie alle anderen so als Fünfjährige behandeln. Das passiert mir übrigens auch da, etwa die, oder? Dass man dann irgendwie auch bei einem Thema, wo ich vielleicht schon seit Jahren darüber schreibe, oder? Probiert man mir irgendetwas zu erklären, was kompletter Bullshit ist, eben wie wenn ich ein Schulbub wäre. Ich habe noch geschaut, was sie wirklich gesagt hat, oder? Und weil 20 Minuten erfahrst du eigentlich nicht wahnsinnig viel inhaltlich, sondern eben selbsternannte Experten sagen, wie toll das ist. Und ihr Programm, das sie angelegt hat, das ist einfach so ein klassisches Linkswunschprogramm, oder? Also, dass man allen alles zahlt und das Geld kommt von irgendwelchen anderen Leuten, wo man es einfach absahnen kann. Und sie wird wahrscheinlich ihre Basis schon auch können mobilisieren können, die jetzt ein bisschen Zweifel hatte, oder, am Herrn Biden. Aber das ändert nichts daran, dass sie mit dem Programm in der Mitte unter Umständen eher noch Probleme wird bekommen.
Und dann muss man auch immer die Sache auf den Prüfstand stellen, wo wir da in der fernen Schweiz mitbekommen, wo in den USA ganz anders diskutiert werden. Aufgeführt ist da zum Beispiel das, was sie so ein bisschen sehr stark spielt. Im Moment, sie sagt immer wieder, hey, ich bin eine frühere Staatsanwältin. Donald Trump hingegen ist ein verurteilter Verbrecher. Also sie setzt so das entgegen, der Typ ist ein halber Knasti und ich bin das Gesetz. Und wenn du mit Amerikanern redest, wie jetzt, wie ich gestern mit dem deutsch-amerikanischen Journalisten sagte, also ihre Zeit im Justizwesen ist extrem überschattet von Korruptionsverdacht, von völlig willkürlichen Entscheiden, von einem wahnsinnigen Machtinstinkt auf Kosten von den Justizdetails. Also sie ist durchaus nicht unumstritten, was ihre staatsanwaltschaftliche Vergangenheit angeht. Aber das können wir in der Schweiz natürlich weniger mit über.
Das ist sicher so. Auch da, die veröffentlichte Meinung ist nicht das gleiche wie die öffentliche Meinung. Außer natürlich bei Medien wie beim Nebelspalter und anderen Kollegen, die sich die Mühe nehmen. Ja, das war es. Bern einfach vom Mittwoch, 24. Juli. Danke fürs Zuhören, danke fürs Einschalten, danke fürs Weiterempfehlen. Morgen wieder auf dem gleichen Kanal zur gleichen Zeit. Wir hören uns und eine gute Zeit. Merci, auf Wiederhören.
Das war Bern einfach, gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.